über 20 Jahren das Land regiert, wurde wiedergewählt. Und viele, gerade die im Mittelstand sind, machen sich Sorgen, ob das gut gehen kann. Denn in den letzten 9 Jahren hat diese Partei dafür gesorgt, dass durch Korruption sehr viel von dem Reichtum des Landes abgezweigt worden ist in Kanäle, die überhaupt nicht der Wirtschaft zugute kommen. Und man macht sich Gedanken über die Zukunft. Wie wird es kommen? Ich kann verstehen, wenn wir das Gefühl haben, hier gehöre ich irgendwie nicht hin. Ich habe hier nicht wirklich ein Zuhause. Ich kann verstehen, wenn wir frustriert sind, wenn die Dinge nicht so funktionieren, wie wir meinen, sie funktionieren sollten. Und ich kann verstehen, wenn wir uns über dies und das aufregen und wahrscheinlich auch über so manchen Politiker. Ich kenne mich jetzt hier in Deutschland nicht so sehr gut aus, wie das ist, habe aber das Gefühl, dass auch hier jetzt nicht irgendwie ein Konsens ist, sondern es gibt viele unterschiedliche Meinungen, wie es am besten in die Zukunft gehen soll. Und dann merke ich, wie wir, oder wie ich zumindest, in einer Welt lebe, die mir ständig nicht das gibt, was ich eigentlich brauche, wonach ich mich sehne. Und selbst die schönsten Momente, die ich erlebe, die versuche ich irgendwie noch auszudehnen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich in den Urlaub fahre, dann geht dieser Urlaub sehr schnell vorbei und der Alltag oder die Dinge, die mir zu schaffen machen, die sind irgendwie so endlos lang. Das geht irgendwie gar nicht vorbei. Heute möchte ich mit euch zwei Personen anschauen, die versuchen, ihre Sehnsucht zu stillen, die versagen und wie sie anfangen, das zu bekommen, was sie wirklich brauchen. Ja, in unserem Bibeltext geht es in erster Linie mal um den Jakob. Gott hatte ja Abraham versprochen, dass es mindestens eine Person geben wird als seine nachfolgende Generation, die, sag ich mal, den Weg zu Gott weitergeben wird. Dass, wer Gott ist, den Glaube an Gott weitergegeben wird, weitergereicht wird. Und am Ende dieser Linie wird einer kommen, ja, der Friedefürst, der alle Probleme beseitigen wird, der endgültige Rettung bringen wird. Abrahams Sohn Isaak bekommt dann die Verheißung, dass nicht der ältere, sondern der jüngere Sohn diesen Segen weiterführen wird. Aber wir haben mitbekommen, wie Isaak, oder die meisten von uns wissen, dass Isaak das aber nicht so gesehen hatte wie Gott, sondern er hatte seine eigenen Vorstellungen und er wollte, dass der ältere Sohn, also dieser Esau, der sollte den Segen Gottes bekommen. Und mit dieser ganzen Sache startet da eine Familientragödie, die über einige Kapitel, sage ich mal, in der Genesis berichtet wird, was da alles schiefgegangen ist. Und eben mit List bekommt Jakob diesen Segen und er geht dagegen vor, gegen seinen Vater. Er betrügt seinen Vater und letzten Endes auch seinen älteren Bruder, der ganz wütend wird. Und aus dieser Spannung heraus muss er seine Heimat verlassen, weil er um sein Leben Sorge haben muss. Und er verlässt diese Heimat, er verlässt die einzige Person, so scheint es, die ihn wirklich liebte, das ist seine Mutter Rebekka. Und er zieht ihn zu seiner Verwandtschaft, die 1000 Kilometer entfernt ist, mit dieser Sehnsucht im Herzen, mit einem Loch in seiner Seele nach Bestätigung, nach Liebe. So kommt er in Haran an. Und in Haran, da begegnet ihm dieser Laban, das ist also sein Onkel, und der ist sehr pfiffig, der hat ganz schnell mitbekommen, was er an Jakob hat. Der merkt, dass der Jakob sehr geschickt ist, der kann umgehen mit Zahlen, der kann also rechnen, und er hat irgendwie so ein Händchen, das irgendwie kriegt er das immer gut hin, und dann sagt er sich, den möchte ich natürlich anstellen, den möchte ich behalten. Und der Laban, der war ja schon immer so ein bisschen, hat schon immer einen Blick gehabt, wie man das Beste rausschlagen kann aus einer Situation. Und deswegen stellt er auch hier strategisch die Frage, ja, was sind denn deine Gehaltsvorstellungen? Das ist sehr diplomatisch, wenn man den, der da vielleicht für ihn einen arbeiten soll, mal interviewt. Ja, wie, was stellst du dir denn vor? Er hält also die Karten ganz eng bei sich. Er lässt da sich nicht irgendwie reinblicken. Und Jakob, der fällt, sag ich mal, drauf rein. Er zeigt eigentlich, wo er seine Schwäche hat. Und die Schwäche ist, dass er bereit ist, sofort 7 Jahre für die Rahel zu arbeiten. Das ist ungefähr viermal so viel, was damals so üblich war für so einen Brautpreis. Und damit wird klar, Rahel ist alles, was er haben möchte. Er denkt, dass wenn er sie hat, dann ist sein Leben echt gut. Dann wird alles okay. Dann wird dieses Loch in seiner Seele gestopft. Er kriegt die Bestätigung, die Liebe, die er braucht. Und er wird sich nicht mehr verlassen oder bedeutungslos fühlen. Und deswegen verhandelt er irgendwie nicht den Brautpreis, sondern er setzt gleich oben an und sagt, hier, das ist, was ich bereit bin zu zahlen. Und Laban, seine Antwort ist ja auch interessant. Wer es verfolgt hat, hat er ja gesagt? Nein. Er hat nur gesagt, es ist viel besser, wenn du sie kriegst als irgendjemand anders, ne? Also, er hat sich da erst gar nicht festlegen müssen. Es ist so, in meinem Leben ist das öfters so, wenn ich etwas ganz besonders haben möchte und ich denke, man hat darüber geredet und ich dachte, ich wurde gehört und dann stelle ich mir das so vor, dass ich das Ja gehört habe, aber die andere Person hat das nicht unbedingt gemacht, aber ja, das ist so meine Wunschvorstellung. Dieser Betrüger Laban, der hat auf jeden Fall es hinbekommen, den Jakob zu spielen. Ja, diese 7 Jahre, die vergehen wohl ganz schnell. Er ist verliebt. Und dann nach 7 Jahren, dann heißt es so, und jetzt will ich mit ihr schlafen. Seine Sehnsucht ist groß. Er würde irgendetwas tun. Und ich denke, wir wissen ja, dass es ja auch bei uns einen Wirtschaftsbereich gibt, der eben von dieser Art von Sehnsucht ordentlich profitiert. Und bei diesem Hochzeitsfest, da gab es natürlich nicht so Spotlights, wo man genau sehen konnte. Die Braut hatte außerdem noch einen Schleier. Und so bemerkt Jakob nicht, dass Laban ihn auch da reingelegt hat. Jakob geht mit Rahel im Sinn ins Bett und er wacht mit Lea auf. Er hatte sich alles erhofft, auch von dieser Nacht. Endlich würde er glücklich sein, aber schon kurze Zeit später ist irgendwie doch alles anders, anders als er sich's vorgestellt hatte. Seine Sehnsucht wurde eben nicht gestillt. Natürlich bietet sich da an, die Frage zu stellen, ja und wie ist das bei mir? Wovon erwarte ich mein Glück? Was soll meine Sehnsucht stillen? Vom richtigen Schulabschluss, vom richtigen Beruf, der mich eben nicht nur erfüllt, sondern auch das Finanzielle abspringt, das ich brauche, um meine Vorstellungen, wie ich das Leben gestalten möchte, auch nachkommen kann. Oder vielleicht das schöne Leben, das man sich sehr gemütlich macht zu Hause oder von einem Investment, das irgendwie auch meine Zukunft absichern soll oder auch ganz praktisch von dem richtigen Partner, der mir täglich beweist, dass ich eben doch wertvoll bin, dass ich geliebt bin, dass ich wichtig bin. Aber es kann natürlich auch eine Position sein, die man in einem Betrieb sich irgendwie erarbeitet oder vielleicht auch hier in der Gemeinde, jemand, der irgendwie so eine Position hat, wo man sagt, also den brauchen wir. Wenn der geht, dann funktioniert eben nichts mehr. Für welche Dinge setzt du dich ein? Dinge, von denen du das Gefühl hast, wenn ich die habe, dann ist mein Leben nicht umsonst. Der Philosoph, ein irischer Philosoph, C.S. Lewis, der hat zu diesem Thema einiges geschrieben und ich übersetze mal aus dem Englischen. Ich glaube, es gibt dieses Buch auch im Deutschen. Mere Christianity, pardon, ich bin Christ. Da heißt es, da schreibt er, die meisten Menschen, die bereits tief in ihr Herz geblickt haben, die wissen, dass all das, wonach sie sich wirklich sehnen, etwas ist, was sie in dieser Welt nicht bekommen. Es gibt ganz verschiedene Dinge, die alles Mögliche versprechen, aber nie halten, was sie versprechen. Diese Sehnsucht, die in uns erwacht, wenn wir uns eben verlieben oder wenn wir von einem fernen Land träumen oder etwas Neues anpacken, was uns fasziniert, das sind alles Sehnsüchte, die keine Ehe, keine Reise und keine neue Fähigkeit jemals erfüllen können. Und ich meine die bestmöglichsten. In dem Moment der Sehnsucht greifen wir nach etwas, was in der Realität verblasst. Ich denke, jeder weiß, wovon ich rede. So viel zu C.S. Lewis. Wie gehst du mit dieser Behauptung um, dass diese Welt dir das nicht geben kann, wonach du dich eigentlich sehnst? Ich denke, was die Sehnsucht angeht, haben wir, oder ich sehe im Moment vier Möglichkeiten. Wer noch eine andere Möglichkeit sieht, kann mir das später mal sagen. Also eine Art und Weise, wie man damit umgeht, ist, dass man diese Behauptung, dass man hier nie seine Sehnsucht gestillt bekommt, dass man das nicht glaubt. Man ist eher davon der Überzeugung, dass wenn ich die Dinge, die ich habe, austausche mit den Dingen, die mir das wirklich geben, dann wird es funktionieren. Also es geht nur darum, dass ich irgendwie meine Umstände ändern muss. Ein anderes Auto, eine bessere Arbeitsstelle, eine lange Auszeit oder vielleicht nur einen anderen Partner. Die andere Möglichkeit ist, dass man sich selbst irgendwie anprangert und sagt, das Problem sind nicht die anderen, das Problem, das bin ich selber. Also man macht sich ständig Vorwürfe, dass man sagt, ja, wenn ich nur selbstbewusster werde und für mein Recht eintreten könnte, wenn ich nicht so auf meinen Mund gefallen wäre, wenn ich mich besser behaupten könnte, wenn ich mich vielleicht irgendwie anders, mein Charakter irgendwie anders wäre, dann, oder wenn ich vielleicht wirklich in einem anderen Körper stecken würde, dann. Eine dritte Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass wir innerlich resignieren und sagen, ja, das funktioniert sowieso nicht. Jemand, der die Hoffnung aufgibt. Hoffnung auf den Nächsten, auf den Mitmenschen, Hoffnung auch für das ganze Leben. Wenn du der Überzeugung bist, dass niemand mir das geben kann, was ich brauche, es wird nie eintreten. Wenn man innerlich resigniert, und ich meine, dass man sich dann auch zu einem Zyniker entwickelt, der eben nichts und niemanden mehr vertraut. Ich denke, es gibt da aber noch eine vierte Alternative und dazu nochmal C.S. Lewis. Ich glaube, ich habe das mal hier aufgeschrieben. Wenn in uns ein Verlangen lebt, das durch nichts auf dieser Welt gestellt werden kann, so geht doch wohl daraus hervor, dass der Mensch für eine jenseitige Welt erschaffen ist. Es ist diese vierte Möglichkeit, wo ich denke, sie trifft zu. Unsere Sehnsucht hier wird nie ganz erfüllt werden können. Und ich denke, das ist so, weil Gott uns so geschaffen hat, für die Ewigkeit, für eine Beziehung mit ihm. Und wir sind angewiesen auf ihn letzten Endes. Wir brauchen ihn. Nur er kann das geben, was wir wirklich brauchen. Jakob ist abends ins Bett gegangen mit dem, sag ich mal, von dem er sein ganzes Glück erhofft hatte. Aber am Morgen merkt er, das ist leer. Und Jakob ist nicht nur enttäuscht, sondern er ist ja auch richtig wütend. Wir merken das, wenn wir den Text gelesen haben, er kommt zu Laban, stellt ihn zur Rechenschaft und sagt, was hast du dir jetzt hier dabei gedacht? Wir können natürlich an diesem Punkt nur spekulieren, wie er Laban das hinbekommen hat, dass er seine Töchter dazu bekommen hat, dieses Spiel mitzumachen. Was Laban da macht, ist Betrug. Und was ist die Antwort, die er hat? Was ist seine, sozusagen seine Verteidigung? Und dann kommt er ja mit diesem Argument, ja, bei uns ist das so Sitte, dass dass das nicht einfach geht. Erstmal muss die Ältere verheiratet werden und so. Ich habe darüber nachgedacht und gedacht, naja, also Laban, kommt, also ich denke, das ist einfach nur eine Ausrede. Jakob war 7 Jahre mindestens jetzt da und er hätte ganz bestimmt mitbekommen, wenn das wirklich die Sitte gewesen wäre. Also ich denke, hier ist ganz klar Unrecht geschehen und deswegen bin ich eigentlich ein bisschen erstaunt und überrascht, dass Jakob so schnell klein beigibt. Laban, der sagt ihm da einen Satz und ja, jetzt findet sich Jakob einfach damit ab und sagt, okay, dann arbeite ich noch mal 7 Jahre und es wird schon. Ich denke, die, ja, vielleicht die Betonung in diesem Text, die möchte ich hier noch mal hervorheben, damit wir das vielleicht verstehen. Da heißt es hier an unserem Ort, in Klammern, also nicht an dem Ort, Jakob, wo du herkommst, sondern hier bei uns ist das so. Das ist nicht üblich, dass der Jüngere das bekommt, was dem Erstgeborenen zusteht. Und ganz klar, was Jakob hier hört, ist ja, hoppla, hallo, damit bin ich ja eigentlich gemeint. Ich habe das ja genau gemacht. Und ich denke, genau das überführt ihn hier an dieser Stelle. Er weiß, er ist schuldig. Er ist schuldig an seinem Bruder, an seinem Vater. Er ist selbst schuld daran, dass er jetzt hier in Laban ist, bei Laban. Und er sieht sich selbst in Laban. Und deswegen verschwindet sein Zorn, sein Ärger. Er ist tief betroffen. Und er irgendwo merkt er ja jetzt, Gott hat Laban in sein Leben gestellt. Den Schmerz, den er verspürt, das hat letzten Endes Gott so geführt. Diesen Schmerz, der bewirkt, dass er mal wach wird, dass er zu Sinn, zum Nachdenken kommt. Er bekommt jetzt die Gelegenheit, sich zu ändern. Jakob, sage ich mal, bekommt das, was er braucht. Es ist zwar nur ein Schritt von vielen, die folgen werden. Und diese Schritte können wir nachverfolgen, wenn wir den Text verfolgen, nachlesen, wie es mit Jakob weitergeht. Hast du einen Laban in deinem Leben? Jemand, der dich, sage ich mal, reinlegt, der dir Schmerz zufügt? Jemand, bei dem du irgendwie machtlos bist, weil er es immer wieder hinbekommt, dich zu spielen? Er ist so geschickt, du merkst es nicht, aber irgendwie bist du immer wieder in der gleichen Position. Ich möchte nicht sagen, du sollst das einfach nur hinnehmen. Aber ich denke ganz klar, die Frage ist, wenn das das Höchste ist in deinem Leben, dich zu wehren, weil du möchtest, dass die andere Person sich ändern soll, dann denke ich, ist das ein bisschen wenig. Zum einen, weil du kannst es sowieso nicht hinkriegen, die andere Person zu ändern. Das muss Gott schon machen, auf seine Art und Weise, zu seiner Zeit. Die Frage ist ja, was möchte Gott durch diese Person bei dir bewirken? Und wenn es bedeutet, dass du gesunde Grenzen lernst zu setzen, dann ist das ganz bestimmt toll. Aber jetzt ist doch eher die Frage, was möchte Gott in deinem Leben durch diese Person, durch diesen Schmerz verändern? Ja, Laban hat den Jakob finanziell reingelegt. 14 Jahre arbeitet er jetzt für ihn. Aber Laban hatte noch ein bisschen mehr im Sinn, das kriegen wir mit. Er wollte nämlich auch Lea loswerden. Lea ist diese zweite Person, die wir uns jetzt anschauen. Wie geht sie eigentlich um mit ihrer Sehnsucht, die sie hat? Nun, in den Augen von Laban ist die Lea eigentlich eine kostspielige Verbindlichkeit. Er war davon überzeugt, dass kein Mann sie nehmen würde, es sei denn, dieser Mann wird reingelegt und deswegen handelt auch er so, wie er handelt. Es heißt hier in dieser Übersetzung, sie hatte schwache Augen. Nun, es gibt viele Kommentatoren, die darüber schreiben, was bedeutet schwache Augen. Die einen behaupten, es sind blaue Augen. Das war offensichtlich damals in dem Orient nicht so beliebt. Gut, es ist schwierig, das nachzuverfolgen. Andere meinen, naja, sie hatte besonders große Augen, die so ein bisschen nach vorne rausschauten. Andere meinten, sie schielten und sie schielte irgendwie. Und dann gibt es natürlich noch andere, die sagten, ja, das war alles von den dreien. Wir wissen es nicht, aber es ist interessant, wenn wir den Text lesen, dann verstehen wir ihn, wenn wir uns eben die Rahel anschauen, was ihre Eigenschaften sind, im Gegensatz zu dem, wie Lea, was über Lea gesagt wird. Und von Rahel sehen wir ja, sie hatte eine kurvenreiche, attraktive Figur und sie war bildhübsch. Lea war also alles andere als das. Alle bewunderten Rahel, sprachen über sie. Sie war das Topmodel. Und irgendwie hatte man das Gefühl, die Stufen des Erfolges waren bei ihr schon einfach wegen ihrem Aussehen garantiert. Lea dagegen lebte im Schatten ihrer jüngeren Schwester. Sie war das hässliche Entchen und ihre Schwester der hübsche Schwan. Sie wird ständig übersehen, ihre Meinung wird nicht gefragt. Und wegen ihrem Aussehen wird sie nicht für voll genommen. Sie ist in den Augen ihrer Umwelt irgendwie nur eine halbe Portion, eine halbe Frau. Und ihr Vater, der weiß das irgendwie auszunutzen. Jetzt ist sie verheiratet und eigentlich auf eine sehr unschöne Art und Weise mit einem Mann, der eben nur Augen und Ohren hat für ihre Schwester. Ich denke, für sie wäre es besser gewesen, unverheiratet zu bleiben, als jetzt jeden Tag in die Augen ihrer Schwester schauen zu müssen. Täglich soll sie irgendwie dankbar sein, einen Mann zu haben, der sie nicht irgendwie nur wegschickt. Wer möchte da mit ihr eigentlich tauschen? Wie Jakob hat auch sie eine innere Leere, ein Loch, eine Sehnsucht nach Anerkennung, nach Bedeutung. Wie geht sie damit um? Und dann lesen wir in Vers 32, doch weil Lea weniger geliebt wurde, schenkte der Herr ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Ihr erstes Kind nennt sie Ruben. Der Name heißt so viel wie ich werde gesehen. Das drückt die Sehnsucht aus, die sie hat. Sie möchte gesehen werden. Jetzt hat sie ein Kind, ein Nachkommen. Jetzt möchte sie Bedeutung haben. Sie möchte gesehen werden. Sie meint, etwas Großartiges geleistet zu haben. Das Problem ist nur, dass alle anderen das nicht so sehen. Und so bekommt sie nicht, was sie eigentlich wollte. Und man hat fast das Gefühl, sie tritt jetzt umso härter in die Pedale. Sie möchte sicher machen, doch, ich muss gehört werden. Sie bekommt einen zweiten Sohn, sie nennt ihn Simeon. Das heißt so viel wie ich werde gehört. Wieder zeigt dieser Name ihre Sehnsucht, ihre Hoffnung, dass sie Bedeutung haben muss. Aber es klappt wieder nicht. Und so bekommt sie ein weiteres Kind, Levi, auch wieder die Hoffnung, dass jetzt endlich ihr Mann sie liebt. Sie sieht ihre Rolle als erfolgreiche Mutter. Das ist, wie der Wert, ihr Wert definiert werden soll. Und vielleicht könnte man zusammenfassen, indem man sagt, ihr Mann soll ihre tiefsten Sehnsüchte erfüllen. Aber ich denke, das passt ja, das funktioniert selbst unter den besten Umständen nicht. Jakob und Lea haben eigentlich vieles gemeinsam. Jeder von ihnen sucht an Plätzen, die zwar alles versprechen, aber die das nie leisten können. Die Frage ist, wie kann Lea da rauskommen aus dieser Situation? Beim vierten Sohn ist irgendwie alles anders. Sie nennt ihn Juda. Juda heißt so viel wie, nun will ich den Herrn preisen. Nun heißt so viel wie, jetzt oder, ja, wie kann man sagen, diesmal mache ich alles anders. Diesmal preise ich den Herrn. Vorher habe ich meine Bedeutung bei der Meinung anderer. Also meine Bedeutung von der Meinung anderer bestimmen lassen. Diesmal ist es zweitrangig. Ich singe jetzt, sag ich mal, ein neues Lied, nicht mehr die alte Leier. Diesmal schaue ich nicht auf Menschen, sondern auf Gott. Nicht mein Aussehen und nicht meine Leistung sind jetzt, was meinen Wert bestimmen, sondern es ist Gott. Gott bestimmt meinen Wert. Er übersieht, er überhört mich nicht. Und was er über mich denkt, das ist eigentlich das Entscheidende. Das ist wirklich das Wichtige. Und das ist, was wir, ich sage es mal so deutlich, das ist, was wir alle brauchen. Das ist, was wir wirklich brauchen. Jemand, der mich ganz und gar kennt, meine innere Sehnsüchte, meine Leere, der mich kennt durch und durch und der sich dann nicht irgendwie vor Schreck abwendet, sondern der mich annimmt, der mich aufnimmt, der mich umarmt, der trotzdem zu mir steht, der mich trotzdem mich liebt. Gott gibt mir, was ich am nötigsten habe, was kein Mensch und keine Sache mir jemals geben kann. Lea wendet sich zu Gott und ich denke, sie bekommt ihr Leben zurück. Lea hat ganz bestimmt nicht alles sofort richtig gemacht, aber sie hat angefangen, ihre Sehnsüchte Gott zu bringen. Und Gott hat angefangen, sie zu segnen. Und ich finde, das ist eigentlich auch, was dieser Text deutlich macht. Gott ist allmächtig. Er gebraucht Menschen, die, sag ich mal, so armselig sind und geht auf sie ein, nimmt sie da ab, wo sie sind und führt sie weiter. Allmächtig ist also Gott nicht nur, dass er Dinge aus dem Nichts schaffen kann, sondern dass er in dieses Leben hineinspricht, hineingreift und das Unmögliche möglich macht. Es ist dieser vierte Sohn Juda, über den die Linie der verheißenen Nachkommen gehen wird. Der Nachkomme, der ein für alle Mal die Folgen von Schuld und Schmerz beenden wird. Jesus Christus. Und damit wird Lea ein Vorbild, wie Gott einmal die Welt retten wird. Gott sieht Lea, die Frau, die niemand liebte, die Frau, die von allen abgelehnt wurde. Und Gott selbst gibt alles auf, genau für diese Person, um gerade für sie da zu sein, um sie zu heilen. In Jesaja 53 gibt es eine Stelle, die ich hier noch kurz vorlesen möchte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt, ein Mann, von dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde bestraft, damit wir Frieden haben. Unsere Schuld hat uns entstellt. Und deswegen im übertragenen Sinne sehen wir alle aus wie eine Lea. Aber Jesus ist gekommen und wurde an unserer Stelle verachtet und entstellt, wie hier Jesaja es beschreibt. Er hat ein Leben gelebt, wie wir es hätten leben sollen. Und er übernimmt die Konsequenzen von einem Leben, was nicht so ist, wie es sein sollte. Und jeder, der das in Anspruch nimmt, was Jesus getan hat, der mag zwar auch aussehen wie eine Lea, aber für Gott sieht er aus wie Rahel. Und mit diesem Satz möchte ich dann auch die Predigt beenden. Ich denke, das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist Gottes Meinung über uns, wie er uns sieht. Amen.